Fortschrittmacher.
How digital transforms physical.
Ein Schüler aus Nordrhein-Westfalen hat einen Roboter entwickelt, der eine Knieoperation selbstständig durchführen kann. Den Roboterarm hat er mit Hilfe einer cloud-nativen CAD-Software entworfen. Gesteuert wird er über ein grafisches User-Interface durch einen digitalen Zwilling. Neben der künstlichen Intelligenz sind es genau solche Innovationen im Bereich Robotik, die es für die digitale Transformation im Gesundheitswesen braucht. Wie und wo Robotik in Kliniken bereits zum Einsatz kommt und was es vom ersten Konzept bis hin zum einsatzbereiten OP-Roboter alles braucht, das besprechen wir in dieser Folge von Fortschrittmacher. Ich bin Alexandra Bitzer und an meiner Seite ist auch heute wieder Dominik Rüchert, Senior Director Customer Strategy Office, Commercial Excellence bei PTC und Vorsitzender des Bitkom-Arbeitskreises Industrie 4.0 Markt und Strategie. Hi Dominik.
Hallo Alex.
Und unser Gast heute im PTC-Büro in München ist Julian Klotmann. Er ist Teamleiter für roboterassistierte Chirurgie am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Grüß dich, Julian.
Hallo Alex, hallo Dominik.
Ja, seit mehr als 20 Jahren beschäftigt ihr euch am Institut für Robotik und Mechatronik mit der roboterassistierten Chirurgie. Welche Lösungen, welche Systeme habt ihr da bereits schon entwickelt?
Wir haben schon in den 90er Jahren begonnen, die roboterassistierte Chirurgie als eins unserer Forschungsfelder zu identifizieren. Damals haben wir in der minimalinvasiven Chirurgie begonnen. Die minimalinvasive Chirurgie oder auch Laparoskopie, da arbeitet man mit langen, dünnen Instrumenten durch die Bauchhülle und hat zur Bildgebung ein Stabendoskop, um eben den Situs zu sehen. Und da gab es ein kommerzielles Robotersystem, den ESOP-Arm von der Firma Computer Motion, der in der Lage war, ein Endoskop zu steuern, entweder über die Computermaus oder tatsächlich sogar sprachgesteuert. Um das komplexe Teamwork zwischen dem Chirurg und eigentlich dem Assistenzchirurg, der dann das Endoskop steuern muss, zu vereinfachen. Und das, was wir damals gemacht haben, ist, wir haben über Bildverarbeitung die Instrumentenspitzen im Bild getrackt. Da waren Farbbanderolen dran und so konnte dann eben das Robotersystem diese Farbbanderolen bzw. die Instrumentenspitzen immer im Bild zentrieren, indem es eben eine Schnittstelle zur Steuerung des Arms gab. Und damit haben wir begonnen und daraus ergaben sich natürlich verschiedene neue Ideen, die wir aber dann nicht mehr mit diesem kommerziellen Arm umsetzen konnten. Wir konnten den Arm nicht kalibrieren, wir konnten nicht eben die Regler eben entsprechend anpassen. Auch die Schnittstelle war eher einfach gehalten und so sind wir in die Konzeptphase gegangen. Wie können denn Robotersysteme vielleicht in Zukunft aussehen, die auf unseren Technologien aufbauen, also auf Drehmoment geregelten, leicht rücktreibbaren Arm. Und so entstanden die ersten Konzepte für die minimalinvasive Chirurgie. Allerdings gab es dann noch so eine kleine Zwischenphase, wo wir zusammen mit KUKA und BrainLab einen Arm für die Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie entwickelt haben. Dabei ging es darum, ja, entweder in der Wirbelsäulenchirurgie Pedikelschrauben zu setzen. Die benutzt man, um Wirbel festzulegen und dann durch Stangensysteme eben die Wirbel zu fixieren. Oder in der Neurochirurgie zur Entnahme von Biopsien. Das war dann eigentlich einer unserer ersten Robotersysteme, die wir hatten. Und darauf basierend haben wir den Miro entwickelt. Und der Miro ist ein vielseitig einsetzbarer Arm für verschiedene medizinische Anwendungsbereiche. Aber da sind wir dann auch insbesondere in die minimalinvasive Chirurgie bzw. die Laparoskopie gegangen und haben aus drei Armen, also einem Arm, der das Endoskop hält und zwei weiteren Armen, die minimalinvasive, schlanke, dünne Instrumente halten, ein System aufgebaut. Die Instrumente, die waren auch zusätzlich noch abwinkelbar. Das heißt, der Chirurg bekommt wieder volle Freiheit über alle sechs Freiheitsgrade, die er im Patienten braucht und kann natürlich eben auch mit funktionellen Endeffektoren, also Greifern, das Gewebe manipulieren. Sitzt dabei aber an einer Chirurgenkonsole, wo er eine 3D-Visualisierung vom Patienteninneren bekommt und kann dann über haptische Eingabegeräte, also ja sehr komplexe Joysticks, diese Instrumente im Patienteninneren steuern. Das hat für den Chirurgen natürlich diverse Vorteile. Er kann zunächst mal in eine ergonomische Position kommen. Zum anderen kann er eben, wenn er den Joystick von links nach rechts bewegt, eben das Instrument im Bildschirm eben auch von links nach rechts bewegen, was nicht der Fall ist, wenn man eben das klassisch konventionell operiert. Da muss man immer eine Bewegungsumkehr eben mitrechnen im Kopf. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig für den Chirurgen. Und der kann, wenn es die Aufgabe bedarf, sogar ein virtuelles Getriebe zwischenschalten. Das heißt, er kann seine Präzision erhöhen, indem er sagt, 1 Zentimeter am Eingabegerät sind nur 5 Millimeter am Instrument. Und so kann er natürlich seine Präzision steigern in ganz delikaten Aufgaben.
Was ich da nie verstanden habe, Entschuldigung, wenn ich mal da kurz reinfrage, wenn ich besser verstehe, wie sieht eigentlich der Chirurg? Hat das Endoskop eine Kamera dran und hat das einen Scheinwerfer drin? Oder schaut er über Röntgen zu? Oder wird das irgendwie über eine KI als Bild ausgerechnet? Oder was passiert da?
Ja, ein Endoskop erstmal, das ist etwas, also man hat normalerweise eben einen relativ langen Schaft und am Ende dieses Schafts, der dann ja im Patienteninneren ist, ist zum einen eine Kamera. In der roboterassistierten Chirurgie oftmals sogar 2 Kameras, so dass man ein 3D-Bild erzeugen kann und zum anderen auch eine Lichtquelle, so dass eben im Patienteninneren natürlich auch die entsprechende Beleuchtung vor Ort ist.
Spannende Entwicklung auf jeden Fall, aber fangen wir erstmal ganz vorne an vielleicht. Wie genau funktioniert denn ein Roboter im OP?
Genau, ich meine, letztlich ist ein Roboter zunächst mal ein Assistenzsystem. Ein Assistenzsystem, was die nächste Generation Werkzeug dem Chirurgen an die Hand gibt. Und das kommt dann eben natürlich auf die Anwendung drauf an. Wenn wir zum Beispiel zurück eben zur Wirbelsäulenchirurgie gehen und zum Setzen von Pedikelschrauben, werden Roboter eingesetzt, um zielgenau den Bohrer zu führen, während der Bohrer selbst vom Chirurgen vorgeführt wird. Das heißt, der Chirurg kann damit die Präzision steigern, indem der Roboter die Vorpositionierung einer Führhilfe durchführt. Während es in der minimalinvasiven Chirurgie eben so ist, dass man dem Chirurgen, naja, Ergonomie, intuitives Instrumentenhandling und die Präzision wieder zurückgibt. Das heißt, erstmal ist ein Robotersystem ein Positioniersystem, was ein Werkzeug an einen bestimmten Ort in der Anatomie des Menschen bringt. Und der Chirurg kann auf verschiedene Weise damit interagieren und sich unterstützen oder assistieren lassen.
Da gibt es doch jetzt beim Flugzeug oder auch in der Diskussion beim Auto zum Beispiel Steer-by-Wire. Mhm. Die große Innovation von Airbus war, dass sie nicht mehr mit einem Lenkgestänge lenken, sondern dass das über einen Draht an den Motor geht. Das wäre dann hier im Prinzip auch so ein großer Differenzierer. Ich drehe nicht mehr an der Stange und das Messer bewegt sich, sondern es macht einen Motor. Und dann könnte ich theoretisch auch in einem ganz anderen Gebäude sitzen.
Das wäre tatsächlich möglich. Da gab es auch viele Experimente. Das interessanteste sicherlich 2001. Da fand die erste transatlantische Gallenblasenoperation statt, wo der Chirurg in New York saß und eine Patientin in Straßburg. Und dieser Chirurg hat die Gallenblase entfernt. Natürlich gab es an der Patientenseite auch Operateure, die hätten eben einspringen können. Aber sowas wurde tatsächlich auch durchgeführt. Heute sagen wir, technologisch ist das gelöst, dass man das machen kann. Sicherlich ist das jetzt wieder in Diskussion aufgrund der besseren Netzqualität, dass man eben auch noch geringere Latenzen und Ähnliches hat, die dann natürlich gegebenenfalls auch zu Problemen hätten führen können damals in 2001, aber eben nicht getan haben. Unabhängig davon glauben wir, dass diese Remote-Unterstützung oder Telemanipulation gar nicht unbedingt das ist, was man haben möchte, sondern man möchte vielleicht einen Experten hinzuziehen, dass eben dieser Expertenchirurg vielleicht wirklich woanders sitzt, sich eben auf das System draufschalten kann und dem Chirurgen vielleicht den einen oder anderen Hinweis oder Tipp geben kann. Aber nicht, dass eine gesamte Operation von einem fernen Land eben ausgeführt wird.
Klingt doch irgendwie vertrauenserweckender, wenn man den Menschen, der an einem rumschneidet, in der Nähe hat.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das Thema Verantwortung spielt ja da sicher auch eine große Rolle. Da stellt man sich dann schon die Frage, wer hat im OP noch das Sagen, Mensch oder Roboter?
Aber an der Stelle ist es definitiv der Mensch, der eben dieses Werkzeug nutzt, um eben einfach den Patienten noch präziser und schonender zu behandeln.
Ist da inzwischen das Thema künstliche Intelligenz auch ein Thema?
Künstliche Intelligenz ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich meine, das geht ja auch, also künstliche Intelligenz Da kann man ja eben drüber diskutieren, was ist das denn eigentlich? In erster Linie geht es darum, dass das System eben ja im Grunde genommen eine gute Wahrnehmung hat, erkennt, in welcher Situation befinde ich mich denn jetzt gerade eigentlich in der Operation, mit welchem Gewebe interagiere ich denn eigentlich gerade und wie kann ich vielleicht zum Beispiel mein virtuelles Getriebe, also mein Steer-by-Wire, perfekt einstellen, sodass der Chirurg optimal operieren kann. Und das kann natürlich auf verschiedene Arten umgesetzt werden. Natürlich brauchen wir hier eine Vielzahl an Sensoren, insbesondere eben Bildverarbeitung, wenn wir wieder das Beispiel der minimalinvasiven Chirurgie oder Laparoskopie nehmen. Das heißt, mit dem Endoskop muss man erkennen, wo sind eigentlich die Instrumente genau bezogen auf eben die Anatomie, die ich manipulieren will. Und da gibt es heutzutage viele Methoden des maschinellen Lernens, wie man zunächst mal eben das Bild segmentiert. Das heißt eben, er sagt, das ist ein bestimmtes Objekt, das ist ein bestimmtes Objekt und schließlich auch klassifiziert. Das heißt, das ist das Instrument, was ich gesehen habe und das ist meine Zielanatomie. Und da nutzt man eben insbesondere Methoden des maschinellen Lernens. Und das ist im Kommen allerdings derzeit auch erst in der Forschung. Also es gibt da sicherlich noch viel zu diskutieren, ähnlich wie beim autonomen Fahren, wie dann eben solche neuen Technologien auch sicher eingesetzt werden können. Bei KI geht es dann zum einen mal darum, um Erklärbarkeit. Wie kommt denn eigentlich das System zu einem bestimmten Schluss? Und zum anderen, wie reliable oder wie vertrauenswürdig ist denn diese Information? Das heißt, das KI-System muss selbst klassifizieren können, wie sicher bin ich mir denn jetzt eigentlich über die Informationen, die ich hier bereitstelle. Und derzeit ist es eben noch so, dass das in der Entwicklung sich befindet. Das kann man heutzutage schon eben dem Chirurgen als Entscheidungsunterstützung eben anbieten, aber der Chirurg ist noch immer derjenige, der die Entscheidung dann am Ende trifft und die Verantwortung trägt.
Ja. Ich habe das so als Bild im Kopf, weil es ist ja so, die Radiologen machen sowas ja schon. Die haben ihre Röntgenaufnahmen und dann müssen die anschauen und erkennen, was da falsch ist an dem Bild. Und da ist ja KI ein sehr hilfreiches Werkzeug, das dann Tumore erkennt oder andere Fehler am Körper. Und das, denke ich mir, könnte ja eigentlich hier auch sinnvoll eingesetzt werden, dass so eine KI dann auch erkennt, hey, da ist ein kleiner Tumor oder da ist eine andere Verwachsung und da musst du was wegschneiden und so.
Genau, also das ist sicherlich, sagen wir mal, das noch sehr visionäre Ziel, dass man das intraoperativ eben auch schafft. Denn man muss sich überlegen, also wenn wir jetzt gerade auch über die Radiologie gesprochen haben, bei komplexeren Eingriffen gibt es ja präoperativ Bilddaten. CT oder MRT-Bilddaten, die man dann auch wieder zu einem 3D-Objekt zusammenfügen kann, segmentieren kann, erkennen kann, wo ist der Tumor und ähnliches. Nur da liegt der Patient ja in bestimmter Art und Weise in diesem Gerät, in dem MRT. Und wenn der Patient dann auf der OP-Liege liegt, dann wird er normalerweise auch in besonderer Art und Weise gelagert. Das heißt, wenn ich an der Niere operiere, dann bin ich meistens in einer Seitenlage, dann wird der Patient noch insuffliert, also das heißt mit einem Gas wird der Bauchraum aufgeblasen, sodass man mehr Platz, mehr Arbeitsraum bekommt und dadurch verschieben sich natürlich diese ganzen weichen Organe und Gewebe und darum ist es gar nicht mal so leicht, auch wenn man jetzt sagt, ich habe ein Endoskop. Mit dem kann ich jetzt entscheiden, okay, hier ist vielleicht das eine Organ und da ist das andere Organ und hier ist mein Instrument. Aber wie dieses etwas deformierte Organ, was ich dann da sehe, registriert werden kann zu den präoperativ aufgenommenen Bilddaten und dann noch zu augmentieren, wo ist denn jetzt eigentlich der Tumor, ist eine sehr große Herausforderung. Und hier kommen wahrscheinlich auch viele neue Technologien zum Einsatz. Zum Beispiel kann man sich über intraoperative Ultraschallbildgebungen Gedanken machen. Da gibt es auch Ultraschallprobes oder Transducer, die man in den Patienten einführen kann und dann das Gewebe während der Operation schallen kann, obwohl man keine große offene Schnitt in der Patientenoberfläche hat, sondern auch nur diese kleinen Zugänge oder andere Bildverarbeitungssysteme, die andere Lichtspektren nehmen, um dann andere Charakteristika von den Organen zu nutzen, um sich darin zu navigieren.
Ja, wenn wir uns jetzt mal den ganzen Entstehungsprozess anschauen, also von der Idee bis hin zum fertigen Produkt, wie müssen wir uns das bei einem OP-Roboter oder einem Roboterassistenzsystem vorstellen?
Man muss sagen, es gibt natürlich schon sehr viele Felder, in denen Robotik eingesetzt werden. Vielleicht ganz kurz nochmal zusammengefasst, das ist einmal eben die minimalinvasive Chirurgie bzw. Laparoskopie. Dann gibt es die Wirbelsäulen- und Neurochirurgie, über die ich auch schon sprach. Die Orthopädie, das heißt, wie kann ein Roboter unterstützen, um Gelenkersatz eben herzustellen. Das heißt, man schneidet bestimmte Bereiche vom Knochen ab, sodass das Implantat später passt. Oder auch die Herzgefäßchirurgie, wo man roboterassistiert Stents platziert. Das heißt, das Feld ist schon relativ groß. Und natürlich hat man da schon bestimmte Bereiche, wo man genauer schaut, wie kann man diese Systeme verbessern mit neuen Technologien und Ähnliches. Das heißt, da gibt es die grundlegende Idee, einen Roboter einzusetzen schon. Wenn das eben vielleicht nicht der Fall ist, so hatten wir zum Beispiel einmal ein Projekt zusammen mit dem Universitätsklinikum Freiburg und auch die Firma Olympus war mit involviert. Da ging es um die roboterassistierte Nierensteinentfernung mittels flexibler Endoskope. Und wie ist diese Idee entstanden? Wir haben eben schon einen engen Austausch mit der Universitätsklinik Freiburg geführt und haben dann auch immer gegenseitig eingeladen. Das heißt, wir waren vor Ort, haben uns Operationen angeschaut. Die waren vor Ort und wir haben ihnen unsere Technologie präsentiert und zusammen identifiziert, an welchen Stellen gibt es denn jetzt bei dieser Ureterorhenoskopie eigentlich Problemstellung. Und die haben wir identifiziert als zum einen, dass man sagt, man möchte eigentlich alleine operieren. Das heißt, normalerweise ist das ein sehr komplexes Teamwork, wo dann eben der Assistenzchirurg noch über einen Arbeitskanal, also einen Kanal im Endoskop, bestimmte Instrumentarien vorführt, also eine Lasereinheit, um Nierensteine zu zertrümmern und später dann Fangkörbchen, um diese Nierensteinfragmente dann auch zu bergen und zu fangen. Und der federführende Chirurg, der hält das Endoskop. Und das kann man sich vorstellen, das ist eine sehr, sehr lange Übungszeit, bis das optimal funktioniert. Und die Überlegung war dann zunächst einmal, eben ein Robotersystem zu nutzen, um das Endoskop Gravitation zu kompensieren. Das heißt, der Chirurg kann das Endoskop nehmen und es fühlt sich an, als wäre schwerelos. Und natürlich kann er dieses Endoskop auch, egal wo er gerade steht, abstellen. Das heißt, einen Knopf loslassen und dann steht das Endoskop. Und so ist er in der Lage, diese Werkzeuge eben selbst in den Arbeitskanal einzuführen und dann die notwendigen Handlungen durchzuführen, indem er dann eben wieder in die Steuerung zurückschaltet. Vielleicht zum Ursprung der Frage, also dieser enge Austausch mit Kliniken und auch das Involvement von Industriepartnern, um zu schauen, okay, welche Technologien sind denn eigentlich zur Verfügung? Welche Technologien werden auch gerade in der Forschung entwickelt? Da eben einen kreativen Raum zu geben, um eine neue Lösung oder ein neues Konzept zu evaluieren, das ist eigentlich der Startpunkt bei der Entwicklung eines robotischen Assistenzsystems.
Wie sieht sowas dann in der industriellen Realität aus? Sind sowas dann Serienprodukte? Ich meine, wie viele Nierensteinzertrümmerungsroboter werden dann hergestellt? Sind es Tausende oder hat jeder Professor seinen eigenen individuellen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich gibt es auch, sagen wir mal, so viele Chirurgen, es gibt so viele Vorgehensweisen, gibt es wahrscheinlich auch, um Nierensteine zu entfernen. Also ganz so ist es natürlich nicht, aber das heißt, da gibt es natürlich auch verschiedene Herangehensweisen. Zum anderen ist es eben so, dass wenn man so ein System entwickelt, muss man ja erstmal zeigen, dass es auch gut funktioniert. Und Nierensteinentfernung, ich habe jetzt tatsächlich die Zahlen nicht im Kopf, aber also in Deutschland allein sind das mehrere Zehntausende Operationen, die da im Jahr stattfinden. Und dafür ein Assistenzsystem anzubieten zunächst einmal, ist natürlich eine spannende Sache. Aber dann später kommt natürlich auch eben die Wirtschaftlichkeit als Fragestellung mit hinzu. Das heißt, wie viele Chirurgen wollten denn eigentlich ein solches System nur für diese eine Operation einsetzen und sind dann auch noch bereit, gewisse Kosten dafür auch zu tragen? Sicherlich eine schwierige Frage oder nicht leicht zu beantwortende Frage.
Freche Frage, machen solche Roboter dann das Gesundheitssystem teurer oder billiger?
Zunächst mal ist es teurer, insbesondere für die Kliniken, weil derzeit zum Beispiel in Deutschland auch bei den Fallpauschalen einfach nur abgerechnet wird, da wurde diese Behandlung durchgeführt. Dass die Behandlung nun eben mit einem Robotersystem vielleicht zunächst mal teurer ist, das wird durch die Krankenkassen dann eben nicht vergütet. Das heißt, das ist eine Schwierigkeit. Im Fall von der Nierensteinentfernung, da haben wir explizit geschaut, dass man eben dadurch, dass man das alleine durchführen kann, haben wir einen Chirurgen nicht mehr, der in der Operation tätig sein muss, sodass der anderen Tätigkeiten nachgehen kann. Das ist natürlich gut im Zuge des Fachkräftemangels, der durchaus auch in der Klinik natürlich vorhanden ist. Und so kann man dann natürlich auch wieder Kosten sparen. Aber bis sich das eben, sagen wir mal, so amortisiert hat, dass das eben kostenneutral wie die konventionelle Vorgehensweise ist, wird sicherlich noch dauern, aber es kommt sicherlich auch auf die Anwendung selbst an.
Also ist die Motivation eher die Qualität zunächst mal, dass ich etwas überhaupt machen kann und zuverlässig machen kann und die Kostenseite kommt später.
Genau.
Okay, und wenn ich mir jetzt vorstelle, das wird in Serie gemacht, dann ist es ja ein relativ komplexes Thema, dass so ein Produkt auch wirklich geprüft und zertifiziert wird und sicher ist und die ganzen Haftungsfragen geklärt sind. Mhm. Das ist aber dann nicht mehr euer Thema, sondern das machen dann so Hersteller wie Olympus oder wie verstehe ich das?
Genau. Also wir sind ja das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wir haben natürlich auch unsere, sagen wir mal, Methoden und Richtlinien, wie wir zum Beispiel Robotersysteme für den Weltraumeinsatz entwickeln. Das heißt, wir können Systeme zu einer sehr hohen Reifegrad entwickeln und auch sehr gut dokumentiert, aber nach Medizinprodukte-Richtlinie oder eben nach amerikanischen Formaten, die von der FDA, also der von der Food and Drug Association vorgegeben ist, können wir natürlich als Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt nicht gewährleisten. Aber wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Also beispielsweise haben wir 2013 den größten Technologietransfer in der Geschichte des DLR vollzogen, indem wir das Mirosearch-System, das ist unser System für die minimalinvasive Chirurgie in der Laparoskopie, davon haben wir technologische Komponenten an die Firma Covidien lizenziert, die heute zu Medtronic gehört. Und Medtronic ist, sie sagen von sich selbst, der größte Medizingerätehersteller weltweit. Und die sind mittlerweile mit dem Hugo-Rass-System auf dem europäischen Markt und auch in anderen Ländern und sind jetzt gerade noch dran, die FDA-Zulassung dann auch zu bekommen und auch auf dem US-Markt zu arbeiten. Und bereits damals wurde uns attestiert, dass zum einen mal die außergewöhnliche Reife unseres Systems, einfach Robustheit und Anwendbarkeit, aber auch die Dokumentation schon sehr nah an, sagen wir mal, das geht, wie man eben auch nach Medizinprodukte-Richtlinie dokumentieren muss.
Wie teste ich eigentlich so ein System? Teste ich da an Tieren oder an Leichen oder an Simulationsmodellen oder... Das ist auch ein spannendes Thema. Da kommt ja auch KI wieder rein, möglicherweise.
Sicher. Also wenn eben irgendwann mal der digitale Zwilling des Patienten eben vorliegt, dann kann man natürlich auch, sagen wir mal, neue Methoden der Simulationstechnik nutzen, um herauszufinden, ob das tatsächlich dann auch in der Anwendung klappt. Aber wir in der Forschung setzen oft auf Organmodelle, also im Grunde genommen aus Plastik, Silikonen und anderen Materialien. Da gibt es auch mittlerweile viele, viele Hersteller, die eben sowas tun. Und da kann man eigentlich schon sehr, sehr viele Erkenntnisse gewinnen, die zu einer Verbesserung des Systems führen. Wenn es dann aber um die Weiterführung geht, dann ist natürlich schon, dass man Tiermodelle nutzt oder eben auch an Leichen operiert und die Systeme testet, bis es dann eben auch in eine klinische Studie geht. Aber bis so ein System wirklich den Patienten erreicht, sind sehr, sehr viele Tests notwendig und genau.
Die werden ja wahrscheinlich auch kontinuierlich weiterentwickelt. Werden die irgendwie auch getrackt, dass ich irgendwie beobachte, wie verhält sich ein System und dann lerne ich schon systematisch daraus für die Weiterentwicklung des Systems?
Das ist eigentlich ein ganz, ganz tolles und spannendes Thema, was ja auch mit der künstlichen Intelligenz vielleicht vereinbar ist. Zunächst mal möchte man natürlich die Daten sammeln, die eben so ein Robotersystem ja bereitstellt während so einer Operation. Was derzeit noch nicht hundertprozentig gegeben ist, ist, dass eben dieses Robotersystem mit allen anderen Peripheriegeräten im OP vernetzt ist. Da gibt es verschiedene Initiativen, es gibt auch Standards, aber die werden nicht konsequent von allen Herstellern eingesetzt. So kann ich jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich gehe jetzt mit meinem System mit den Standardschnittstellen in OP XY und stecke eben alle anderen Geräte ein und erfasse dann die Daten. Aber das wird besser. Und wenn man eben diese Daten natürlich zur Verfügung hat und vielleicht auch, es gibt verschiedene Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen, während der Operation auch wiederum zu segmentieren. Jetzt führe ich die eine Aufgabe durch und jetzt führe ich die andere Aufgabe durch und zu klassifizieren, welche Aufgabe führe ich denn da jetzt eigentlich gerade durch. Und natürlich kann man dann anhand der Roboterdaten, auch anhand der anderen Daten, zum Beispiel wie viel Schneiden tue ich denn eigentlich, muss ich jetzt hier gerade eben das Endoskop nochmal neu justieren oder was tue ich denn jetzt eigentlich gerade während dieser Aufgabe. Und wenn die dann besonders eben lange dauert, dann kann man sich überlegen, woran kann denn das eigentlich liegen? Hat das System eigentlich vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle ein Verbesserungspotenzial? Muss ich den Chirurgen vielleicht eben noch anders unterstützen, vielleicht schon mit den Fähigkeiten, die das System schon mitbringt, aber es ist noch nicht optimal eingesetzt. Also man kann den Chirurgen vielleicht später auch dann noch besser trainieren, das System zielführend in bestimmten Aufgaben zu nutzen. Und das findet natürlich eben oder soll stattfinden. Da gibt es auch Firmen, die sich eben schon mit so dieser Workflow-Analyse sehr stark beschäftigen.
Ja, gerade in Bezug auf Zugänglichkeit und Weiterentwicklung von solchen Systemen finde ich eure interdisziplinäre Zusammenarbeit sehr spannend. Ich komme deswegen nochmal auf euer Miro Innovation Lab zurück, also eine Schnittstelle zwischen Industrie, Forschung und klinischen Partnern. Wenn wir jetzt an das Thema Weiterentwicklung denken, wie genau hilft euch dieses Miro Innovation Lab diesbezüglich weiter? Hast du da ein konkretes Beispiel für uns, ein aktuelles?
Vielleicht zunächst mal zu dem Miro Innovation Lab. Die Idee ist, wir sind in einer angewandten Forschung in der Robotik und wir wollen wirklich, dass unsere Forschungsergebnisse irgendwann einen gesellschaftlichen Mehrwert haben, das heißt den Patienten erreichen. Und dafür ist es natürlich nicht nur notwendig, mit Klinikern zu reden und genau zu verstehen, was sind deren Probleme und diese Probleme zu lösen, sondern natürlich auch frühzeitig am besten in die Industrie mit ins Boot zu holen, die vielleicht sogar noch eine gewisse Lenkungsmöglichkeit in diesen Projekten haben, damit auch ein Technologietransfer und ein schneller Eintrag dieser Innovation in Produkte gelingen kann. Und das wollen wir mit dem Miro Innovation Lab befördern, indem wir verschiedene Kooperationsformate eben entwickelt haben und auch die DLR-Administration so weit vorbereitet haben, dass man flexibel und dynamisch zusammenarbeiten kann. Und wenn es jetzt darum geht, wie diese Weiterentwicklung stattfindet. Wir haben jetzt zum Beispiel eben ein sehr spannendes Forschungsverbundprojekt namens Fornero, was von der Bayerischen Forschungsstiftung finanziert wird, begonnen, wo wir auch mit verschiedenen Partnern aus der Industrie an der Weiterentwicklung der Laparoskopie arbeiten. Und da können wir natürlich erheblich profitieren. Nicht nur, dass wir eben Kliniken mit einbinden, sondern dass wir auch die Industriepartner mit einbringen, um, sagen wir mal, ganz neue Wege zu bestreiten, wie die Laparoskopie der Zukunft entwickelt werden kann. Und so ein Projekt oder so ein Förderprojekt gibt einem natürlich die Möglichkeit, da auch sehr kreativ zu explorieren, ohne direkt das Produkt im Sinn zu haben, sondern eben zu schauen, okay, wo kann uns die Technologie denn eigentlich hinbringen und was macht Sinn und was macht keinen Sinn?
Und wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, inwieweit werden solche Robotersysteme die Patientenversorgung in Zukunft verändern? Was könntest du dir vorstellen, wird alles möglich sein?
Ich glaube, die nächste Evolutionsstufe von robotischen Assistenzsystemen geht dahin, dass das Trauma für den Patienten noch geringer wird. Das heißt, man versucht noch weiter eben die Instrumentarien zu miniaturisieren. Man versucht auch diese Instrumentarien vielleicht noch mit mehr Erreichbarkeit auszustatten, mit mehr Sensibilität. Das heißt, dass sie vielleicht auch kraftsensitiv mit Gewebe interagieren können und dass der Patient sehr, sehr schonend operiert werden kann mit ganz kleinen Zugängen, vielleicht auch durch natürliche Körpereingänge beispielsweise, so dass dann eben der Patient sehr schnell wieder zu der möglichst großen Lebensqualität zurückkehren kann. Und auf der anderen Seite geht es eben darum, dass der Chirurg zu jedem Zeitpunkt der Operation optimal unterstützt wird. So wie ein, sagen wir mal, perfekt eingespieltes Team im Operationssaal. Also der federführende Chirurg mit seinem Assistenzchirurg, der aber schon über Jahre hinweg mit diesem Chirurgen zusammenarbeitet. Genauso soll das robotische Assistenzsystem in Zukunft den Chirurgen assistieren und vielleicht eben natürlich auch über die eigentlichen menschlichen Fähigkeiten hinaus zu unterstützen, noch präziser, noch schonender und noch vielleicht unfallfreier eben zu arbeiten. Das heißt, dass man zum Beispiel Verbotszonen einführt, wo darf der Chirurg zunächst mal eben nicht hin, um nicht Gefahr zu laufen, ein Gewebe zum Beispiel zu verletzen, was er nicht verletzen möchte. Und ihm eben auch eine bessere Vorstellung darüber zu geben, was liegt denn eigentlich unter dem, was ich offensichtlich auf der Oberfläche sehe, und das mitzugeben, um dann sehr, sehr schonend zu arbeiten.
Aber so der reine Operationsautomat, wo gar kein Chirurg mehr dabei ist, der ist nicht in Sicht.
Es kommt ein bisschen auch auf die Operation wiederum an. Also sicherlich in dem Setzen von Stents in der Herzgefäßchirurgie kann man sicherlich zu höheren Autonomiegraden kommen als in der Weichgewebechirurgie, also in der Laparoskopie. Aber sicherlich auf die nächsten Jahre wird es diesen Operationsautomaten, in den man reingeschoben wird und fertig operiert rauskommt, nicht geben.
Das klingt ja auch beruhigend,
ja. Ja, es bleibt also spannend, wo die Reise noch hingeht. Eines kann man aber auf jeden Fall schon mal sagen, die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist am Ende ein wirklich entscheidender Faktor. Nur wenn Wissenschaftler, Entwickler und Kliniken in engem Austausch sind, können zielführende Lösungen entwickelt werden und sorgen damit für eine bessere Patientenversorgung. In diesem Sinne, vielen Dank, Julian.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Dominik.
Gerne.
Und auch vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten. Wenn ihr das Thema spannend findet und mehr darüber erfahren wollt, wie digitale Technologien die Life Science Branche verändern, dann haben wir hier noch einen Veranstaltungstipp für euch.
Entdecke die Zukunft der Medizintechnik und Pharmaindustrie beim Life Science Exchange 2024. Erfahre, wie digitale Technologien dabei helfen, mit steigender Produkt- und Prozesskomplexität umzugehen und warum immer mehr Hersteller auf den Digital Thread setzen. Vernetze dich am 11. Juni mit führenden Köpfen der Branche und höre, wie der digitale Wandel die Industrie revolutioniert. Sichere dir jetzt kostenfrei deinen Platz beim PTC Life Science Exchange. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes.
Wie immer haben wir euch passende Links zum Thema in die Shownotes gepackt. Dort findet ihr auch die LinkedIn-Profile von Julian und Dominik. Meldet euch gerne bei den beiden persönlich, wenn ihr noch Fragen habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auch gerne eine Bewertung da. Und damit ihr keine weitere Folge verpasst, abonniert ganz einfach den Podcast. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Fortschrittmacher. How digital transforms physical.